The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 2. April.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Diese Worte von John F. Kennedy bei seiner Inauguration Speech 1961 sind Worte für die Ewigkeit. Eine kleine Ewigkeit danach, nämlich 64 Jahre später, versuchen sich die Grünen als deutscher Kennedy. Es sei an der Zeit zu fragen, was kannst du für dein Land tun? So die Vorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze. Und sie lieferte die Antwort gleich mit, einen verpflichtenden Freiheitsdienst. Hinter diesem ambivalenten Wortpaar verbirgt sich ein 6-monatiger Dienst, den alle Frauen und Männer zwischen 18 und 67 Jahren zu einem selbstgewählten Zeitpunkt verrichten sollen. Als Wehrdienst oder Dienst im Bevölkerungsschutz oder bei Hilfsorganisationen. Ein Gemeinschaftsprojekt für Deutschland, von allen, für alle. So nennt es Katharina Schulze. Der Vorstoß ist bemerkenswert. Schließlich heißt es im Bundestagswahlprogramm der Grünen, statt der Wiedereinführung eines Zwangsdienstes wolle die Partei den freiwilligen Wehrdienst und die Reserve für eine breite Zielgruppe attraktiver machen. Jetzt also die Initiative aus Bayern, die eine Pflicht will und sie mit Freiheit begründet. Ganz im Sinne Albert Camus, der befand, Freiheit bestehe nicht in erster Linie aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Oder, um es auf die parteipolitische Ebene zu ziehen, ganz im Sinne der CDU, die schon seit Jahren für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr wirbt.
Wir wollen ein Dienstjahr, wir wollen ein Gesellschaftsjahr, wir wollen, dass das noch einmal deutlich wird. Dieser Staat gibt es nicht zum Nulltarif, dieser Staat ist es wert, dass man sich dafür einsetzt und das auch in einem Gesellschaftsjahr.
Sie hörten Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Bewerbungsrede als Parteivorsitzende der CDU im Jahr 2018. Wie gewährleisten wir in Zukunft die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land? Und zwar egal, ob im Inneren oder im Äußeren. Das hatte Kramp-Karrenbauer damals gefragt. Sie selbst ist zwar längst Geschichte, ihre Fragen aber aktueller denn je. Um eine Antwort wird auch in den laufenden Koalitionsverhandlungen gerungen. Allerdings geht es da vor allem um den Dienst an der Waffe. Die Union will eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, die ja nur für Männer gilt. Die SPD hingegen setzt auf einen neuen Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit beruht. Die Frage nach einer Dienstpflicht ist jedoch mehr als eine parteipolitische. Sie ist eine gesellschaftliche.
Wir müssen die Partei sein, die diese Debatte auch in der Gesellschaft will.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf dem Bundesparteitag vor 2,5 Jahren über die Idee eines allgemeinen Dienstjahres. Nur wirklich in die Gesellschaft getragen hat die CDU die Debatte nicht. Und nun, wo sie kurz davor ist, Regierungspartei zu werden, ist es die Wehrpflicht, die sie wieder aufleben lassen will, um den Personalmangel bei der Bundeswehr zu beheben. Allerdings, die Rückkehr des tradierten Modells würde die Streitkräfte überfordern, weil es keine Kreiswehrersatzämter mehr gibt, es an Unterbringungskapazitäten und an Material fehlt. Dass die Union dennoch daran festhält, hat damit zu tun, dass dazu eine einfache Mehrheit im Bundestag genügt. Ein Gesellschaftsjahr für alle hingegen würde eine Grundgesetzänderung erfordern und dazu bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Also neben den Grünen müssten auch Linke oder AfD mitmachen. Der entscheidende Punkt aber ist, ein Pflichtdienst muss von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen werden. Ansonsten entfremdet er diejenigen, die ihn verordnen, von denen, die ihn verordnet bekommen. Um es in Anlehnung an Kennedy zu formulieren, zwischen der Frage, was kannst du für dein Land tun, und der Pflicht, etwas für dein Land tun zu müssen, liegt das Werben um deine Zustimmung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Dürr will Parteichef der nun außerparlamentarischen FDP werden. Im Interview erklärt er, worum es ihm geht.
Jetzt braucht es auch neue Antworten aus Sicht der FDP. Wie schaffen wir es, dass dieses Land wirklich wieder wirtschaftlich nach vorne kommt? Mit wesentlich mehr Schulden wird es jedenfalls nicht gelingen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt das neueste Mega-Investment aus der rauschenden Welt der künstlichen Intelligenz. Und wir gedenken zweier grandioser Klischee-Archetypen. Casanova und der TV-Seifenoper Dallas.
Jetzt kommt eine kleine Entwicklung. FDP nur noch 4,5. Die muss jetzt, glaube ich, schon mit dem Fernglas in Richtung 5%-Hürde schauen. Das ist vollbracht. Die Frage stellt sich nicht mehr.
Die Frage, von der hier der ARD-Wahlerklärer Jörg Schönborn am Abend der Bundestagswahl sprach, war jene nach dem Wiedereinzug der Liberalen in den Deutschen Bundestag. Am Ende waren es sogar nur 4,3%, die FDP holte. Sie ist jetzt in der APO. Und nun? Nun will Christian Dürr den Turnaround schaffen. Beim FDP-Parteitag im Mai in Berlin will er sich zum neuen Parteichef krönen lassen. Er ist studierter Ökonom, saß seit 2017 im Bundestag und er war während der Ampelregierungszeit der Fraktionschef der Liberalen. Unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Dürr.
Moin, Frau Rosenfeld, grüße Sie.
Herr Dürr, vergangene Woche hat sich ja der neue Bundestag konstituiert und die FDP ist nicht dabei. Haben Sie die Sitzung dennoch verfolgt?
Ich habe Teile gesehen, auch die Rede des Alterspräsidenten Gregor Gysi, die ich offen gestanden, wenn ich das so sagen darf, am frühen Morgen etwas wirr fand. Aber habe natürlich auch gesehen, dass ein Tortenstück fehlt, nämlich das Blau-Gelbe.
Was war denn das für ein Gefühl, auf die Reihen im Plenarsaal zu blicken, in denen Sie ja vor kurzem selbst noch gesessen haben?
Also ich gebe zu, da war ein bisschen Wehmut dabei, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch Antrieb. Also ich dachte, so darf ein deutscher Bundestag nicht aussehen. Da ist eine stramm rechte Partei, die wesentlich größer geworden ist, eine linke Partei, die überraschend reingekommen ist und irgendwie die anderen demokratischen Parteien, die verteilen sich so dazwischen und hat das Gefühl, für was stehen die eigentlich? Und ich dachte, da fehlt eine starke Stimme. Insofern ist es Ansporn.
In wenigen Sätzen bitte, aber umso pointierter, woran hat es gelegen aus Ihrer Sicht jetzt auch ein paar Wochen nach der Bundestagswahl, dass Sie die Wähler nicht überzeugen konnten?
Ich glaube, unterm Strich, in wenigen Sätzen, die FDP ist zwar mit Überschriften wahrgenommen worden. Klar, Haltung zur Schuldenbremse ist bekannt. Fragen zur Steuerpolitik sind von der FDP beantwortet worden. Aber die Menschen haben, glaube ich, gefragt, meinen die das ernst? Fühlen die das auch mit dem Herzen? Steckt da wirklich was dahinter? Das sage ich sehr selbstkritisch, das ist nicht gelungen.
Das heißt, Sie haben nicht überzeugen können, dass Sie überzeugt sind?
Ja, ich glaube, das ist ein Teil dessen. Und das ist natürlich auch die schwierige Regierungsverantwortung gewesen. Wahrscheinlich hätte man wesentlich früher, und ich sage mal nicht erst beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sondern wahrscheinlich schon mit Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine über die Grundsätze der Politik der alten Koalition sprechen müssen. Das ist am Ende nicht passiert. Das ist auch verschüttete Milch. Hinterher ist man im Leben immer schlauer. Für mich gilt es jetzt, wer hingefallen ist, der staubt sich ab, steht wieder auf und richtet die Krone.
Die Krone wollen Sie sich ja gerne aufsetzen. Ihr Landesverband, der Landesverband Niedersachsen, hat Sie jetzt für das Amt des Bundesparteivorsitzenden nominiert. Und gleichzeitig hat der Niedersächsische Landesverband auch einen Leitantrag beschlossen, der eine Reihe von innerparteilichen Reformforderungen enthält. Ich möchte mal ein paar nennen. Eine fakultative Doppelspitze für Partei- und Fraktionsführung, paritätisch besetzt. Kein Ausschluss von Koalitionen mit demokratischen Mitbewerbern. Eine Klimapolitik, die Emissionen reduziert und nicht Ambitionen. Eine kritische Bewertung der bisherigen Positionen, etwa die Haltung der FDP gegen das Verbrenner aus oder für rigidere Grenzkontrollen. Herr Dürr, teilen Sie diese Forderungen?
Ich will ergänzen, Frau Rosenfeld, zum Gesamtbild gehört dazu, es gab einen zweiten Antrag, nämlich der FDP Niedersachsen, der auch beschlossen worden ist. Den Antrag, den Sie gerade zitiert haben, ist der Jungliberalen Niedersachsen. Und das, was daraus deutlich wird, ist, dass wir auch inhaltliche Diskussionen in der FDP führen. Das ist total legitim.
Meine kurze Frage, teilen Sie diese Position?
Ich teile nicht jeden einzelnen Punkt, aber es ist ein Diskussionsbeitrag. Es gibt andere Papiere auch in den letzten Wochen und das, was ich möchte, ist, dass wir eine Partei werden, die auch wieder diskutiert und ich sage, die auch neue Inhalte für sich entdeckt. Das heißt nicht Altes über Bord werfen, Grundsätze über Bord werfen. Natürlich bin ich gegen Verschuldung. Ich war Haushalts- und Finanzpolitiker viele Jahre im Bundestag. Aber ich glaube, jetzt braucht es auch neue Antworten aus Sicht der FDP. Wie schaffen wir es, dass dieses Land wirklich wieder wirtschaftlich nach vorne kommt? Mit wesentlich mehr Schulden wird es jedenfalls nicht gelingen.
Was sind denn neue Inhalte? Ist Klima für Sie ein neuer Inhalt?
Nein, das ist nicht ein neuer Inhalt, aber die Frage ist, wie wir Klimaziele erreichen, wirklich marktwirtschaftlich. Naja, da sage ich selbstkritisch, hat die Ampelkoalition in den letzten Jahren auch nicht beantwortet. Das Heizungsgesetz ist unterm Strich nicht wahnsinnig schädlich gewesen, aber war es ein Fortschritt hin zu echter Technologieoffenheit, auch mal was wagen, Mut haben und sich ausschließlich auf Ziele konzentrieren und nicht auf Technologien, da mache ich einen Abstrich. Aber ich will vielleicht einen neuen Inhalt hinzugeben. Ich glaube, dass die Freien Demokraten bei der Frage, wie macht dieses Land weiter, bei Demografie und Migration. Ich glaube, da dürfen wir auch neue Antworten wagen. Ein Beispiel, der Chef des BAMFs hat sich jetzt ja gerade aus der Deckung gewagt und interessante Vorschläge gemacht.
Sie müssen unseren Hörern einmal kurz erklären, was der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Bahnbrechendes gefordert hat. Also er möchte ja das individuelle Recht auf Asyl abschaffen. Das ist seine konkrete Forderung. Teilen Sie die?
Das ist ein Punkt, den er anspricht und ich bin nicht dafür, das individuelle Recht auf Asyl, also das ist der berühmte 16a des Grundgesetzes für politisch Verfolgte, abzuschaffen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Aber er sagt zu Recht, diese diffundierende Migration übers Mittelmeer, dann über die Landgrenzen, das ist der falsche Weg und das teile ich ausdrücklich.
Das hat aber auch die alte FDP oder die bisherige FDP geteilt. Als es dann aber darum ging, Farbe zu bekennen und zwar beim Zustrombegrenzungsgesetz, über das im Bundestag abgestimmt wurde, da haben 23 Abgeordnete der FDP, obwohl die Parteispitze gesagt hat, wir werden dabei sein und wir werden zustimmen, entweder nicht mit abgestimmt oder nicht zugestimmt oder sich enthalten. Also so geschlossen ist Ihre Partei in der Migrationsfrage nicht.
Also die ehemalige Fraktion hat darüber diskutiert. Aber richtig ist, einige Kollegen haben nicht mitgestimmt. Zur Wahrheit, Frau Rosenfeld gehört, einige waren auch wirklich erkrankt und da ist Fernbleiben auch legitim. Ich war nicht unbedingt glücklich darüber, das gebe ich zu, aber ich sage auch ganz offen, ich schaue nach vorne. Und ich will einen Punkt ergänzen, damit das nicht missverstanden wird für die Hörerinnen und Hörer. Ich fasse die Migrationspolitik der FDP mal in einem Satz zusammen. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Es hat beide Seiten, irreguläre Migration nach unten, aber dieses Land, älter werdende westliche Gesellschaft. Wir brauchen natürlich die Migration von talentierten Fachkräften aus aller Welt.
Wir haben jetzt über Gegensätze gesprochen, die es bisher schon in der FDP gab. Sie haben jetzt gesagt, Sie freuen sich darauf, einen Diskussionsprozess loszutreten und zu begleiten, indem die FDP sich ein Stück weit auch neu positioniert. Wie wollen Sie aber sicherstellen, dass aus einer Erneuerungsdebatte nicht ein veritabler Richtungsstreit wird? Und wenn man die Reaktionen mancher aus Ihrer Partei zum Beispiel auf das, was wir eben besprochen haben, was da in Niedersachsen verabschiedet worden ist, hören. Da wurde zum Beispiel von Katja Adler, wie sie eine bis vor kurzem FDP-Bundestagsabgeordnete kommentiert, wie vehement kann man sich der Wählerrealität verweigern? Mein urliberales Herz blutet.
Ja, die Einschätzung der Kollegin teile ich so nicht. Aber nichtsdestotrotz, eine Partei wie die FDP muss auch Debattenraum bieten. Und das hat für mich auch nichts mit Richtungsstreit zu tun. Wenn wir jede Debatte verbieten, dann haben wir vielleicht keine Diskussion, aber dann ist eine Partei auch nicht mehr in der Lage, neue Antworten zu finden. Und die braucht es. Also, ich will ein Beispiel geben. Ja, die FDP steht glasklar zur Schuldenbremse. Ich habe gleichzeitig einen Vorschlag gemacht für einen Verteidigungsfonds für Deutschland, weil ich natürlich sehe, dass wir nicht einfach sagen können, Schuldenbremse muss bleiben, für die Verteidigungsfähigkeit tun wir es nicht. So können wir die Liste fortsetzen. Nehmen wir ein Thema, was Herr Merz, auch die SPD, tunlichst vermeidet, aus Angst möglicherweise Stimmen zu verlieren. Nämlich, wie schaffen wir eine sichere Rente in der Zukunft? Einfach nur ein Versprechen ausgeben? Entschuldigung, das hat Norbert Blüm schon mal versucht und an deutsche Litfaßsäulen plakatiert. Die Rente ist sicher und es hat damals schon nicht gestimmt. Ich erwarte von Politik, dass diejenigen, die jetzt vor dem Ruhestand stehen, eine sichere Rente haben. Aber ich erwarte auch, dass junge Menschen nicht über Gebühr belastet werden. Ich denke an die gesetzliche Aktienrentenvorschlag der FDP. Da brauchen wir mehr von. Das meine ich mit inhaltlichen Debatten. Das hat für mich nichts mit Richtungsstreit zu tun, sondern mit Lebendigkeit einer Partei.
Jetzt ist die FDP erstmal für 4 Jahre nicht dabei. Als die FDP 2013 schon mal vom Wähler in die außerparlamentarische Opposition geschickt wurde, hat ja Christian Lindner den Parteivorsitz übernommen. Er war damals Fraktionschef der NRW-FDP, hatte also immerhin ein wichtiges Landesparlament als politische Bühne. In dieser Lage sind Sie ja nicht, Herr Dürr. Wie wollen Sie die FDP denn in der öffentlichen Wahrnehmbarkeit halten?
Also für mich ist das eine neue Aufgabe. Ich war bisher nicht Landesvorsitzender in der FDP und auch nicht Parteivorsitzender. Ich hatte Funktionen in Fraktionen. Es ist insofern eine neue Aufgabe für mich, richtig. Aber der Job des Parteichefs...
Sie haben aber auch kein Parlament, das Sie als Bühne nutzen können. Ja. Noch nicht mal ein Landesparlament, Herr Dürr.
Und wir sind in 2025 in einer gänzlich anderen, auch medialen Situation als 2013. Wir würden wahrscheinlich im Jahr 2013 dieses Gespräch nicht führen, weil es das Medium noch gar nicht gab. Was ich damit sagen will, ist, man hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Klar, da sind auch andere unterwegs, manche Schreihälse rechts und links, das ist klar. Aber eine moderne Partei, und das ist mein Ziel, dass die FDP eine wirklich moderne Partei in Deutschland wird. Eine moderne Partei muss auch andere Mittel und Wege finden. Ich sage es ganz offen, die Stimme in einem Landesparlament hat auch nie gereicht. Auch Christian Lindner war damals eine bundespolitische Stimme und nicht nur eine nordrhein-westfälische.
Herr Dürr, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Frank Doppheide hat für The Pioneer einen Klartext-Mittelständler par excellence getroffen.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Martin Herrenknecht ist beruflich voll im Tunnel und das im besten Sinne. Er ist der Gründer und Namensgeber der Herrenknecht AG aus Südbaden. Die Firma bzw. die 5000 Mitarbeiter bauen Tunnelvortriebsmaschinen. Das Unternehmen ist einer der großen Player in der Branche. Und Martin Herrenknecht ist 82 Jahre alt und heute der Seniorchef. Mit Frank Doppheide, unserem Podcast-Host und dem Gründer der Beratungsfirma Human Unlimited, spricht er über Tunnel, Indien und was in der deutschen Politik falsch läuft. Hier ein Auszug.
Manchmal kann man rauslesen, was in der Welt und in der Zukunft so passiert, um zu sagen, da wird am meisten gebaut. Jetzt haben Sie ja den großen Blick über die Welt. Wo passiert eigentlich im Tunnelbau am meisten? Was lesen Sie daraus?
Das ist, sagen wir mal, Amerika, Kanada ist sehr positiv, auch in der heutigen Zeit. Dann würde ich sagen, Saudi-Arabien wird sehr interessant, Abu Dhabi wieder und vor allem Indien. Also in dem Sinne, wo China abbaut, wird bei uns Indien aufgebaut. China hat keine große Investition mehr in Infrastruktur, hat zu viel Wohnhäuser gebaut und das Gleiche ist auch passiert jetzt in der Infrastruktur. Und aus dem Grunde tun die staatlichen Unternehmen sehr stark auf die Welt einpushen mit Dumpingpreisen. Und das können wir uns halt nicht leisten dann.
Das, was mir aufgefallen ist, Herr Herrenknecht, auch mit dem Blick in den Spiegel, wir gucken, wenn wir an Zukunft denken, immer nur nach oben ins All. Also entweder wollen wir Flugtaxi bauen oder Drohnen oder Satelliten oder zum Mars fliegen. Sie kennen sich unter der Erde besser aus als jeder andere. Ja. Was sehen Sie eigentlich da, was andere nicht sehen?
Das ist der die beste Infrastruktur hat, der hat die beste Zukunft. Schauen Sie Singapur an, schauen Sie jetzt zum Beispiel die Schweiz an. Und Deutschland hängt jetzt 30 Jahre zurück. Deutschland, Bürokratie viel zu stark, wenn Sie jetzt bauen, da müssen Sie zuerst einmal eine Hühnerfarm aufmachen, damit die Eidechsen gefressen werden. Dann haben Sie Ingenieurbüros, die sich nur mit Eidechsen beschäftigen. Bevor Sie bauen, müssen Sie dann ein Haus bauen für die Eidechsen. Ich muss jetzt noch anfragen, ob ich einen Fahrstuhl reinmachen muss für die Eidechsen, wo keinen Schwanz mehr haben. Dann haben Sie Mischobstgebiete, wo Sie als Ausgleichsfläche bringen müssen. Das ist absolut hirnverrückt. Also wenn ich anschaue, würde ich, wenn ich in Berlin sitze, 50% Bürokratie abschaffen nachher und 20% der Behörde reduzieren auf 5 Jahre. Wir verwalten uns in einem Maße, wo nicht mehr handelbar ist. Wenn Sie jetzt in München die Stammstrecke anschauen, wenn Sie mit dem reden, das sind absolut arme Tröpfe, der Baustellenleiter, da ist die U-Bahn München zuständig, die Stadt München zuständig, Bayern zuständig, die Deutsche Bahn und die Bundesrepublik, der kommt nicht mehr zu bauen, der macht nur noch Formulare ausfüllen. Und von dem Scheiße müssen wir weg. Wenn wir das nicht schaffen, gehen wir unter.
Die Folge in voller Länge gibt es exklusiv für Pioneers und Sie finden sie in unserer App oder bei uns im Web. Der Link steht hier in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind alle gespannt auf die Mega-Finanzierungsrunde von OpenAI. Und meine Kollegin vor Ort, Anne Schwedt, hat alle Details für uns. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja genau, OpenAI hat die größte private Finanzierungsrunde in der Geschichte der Tech-Branche abgeschlossen und 40 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Bewertung des Unternehmens stieg dadurch auf 300 Milliarden Dollar. Das macht es zu einem der höchstbewertesten privaten Unternehmen weltweit. Nur noch hinter SpaceX mit 350 Milliarden Dollar und gleichauf mit ByteDance, dem Mutterkonzern von TikTok. SoftBank hatte die Runde mit 30 Milliarden Dollar angeführt, unterstützt von unter anderem Microsoft und Thrive Capital. OpenAI plant jetzt, das Geld für die Weiterentwicklung der KI-Forschung und den Ausbau seiner Infrastruktur einzusetzen. Es gibt aber auch Bedingungen. SoftBank könnte seine Investition auf 20 Milliarden Dollar reduzieren, falls OpenAI bis Ende des Jahres nicht in ein gewinnorientiertes Unternehmen umstrukturiert wird. Das erfordert allerdings die Zustimmung von Microsoft und noch rechtliche Klärungen in Kalifornien. Also es bleibt definitiv spannend, Dagmar.
Und Anne, der amerikanische Sender Newsmax ist an die Börse gegangen. Der konnte schon am ersten Tag ein Plus von 700% verzeichnen. Das klingt stark nach Zockerei, oder?
Ja, das ist absolut verrückt, Dagmar. Am ersten Tag über 700% plus und gestern am zweiten Tag nochmal ein Plus von 180%. Das brachte die Marktkapitalisierung auf fast 30 Milliarden Dollar, mehr als die von Warner Bros. Und Fox. Der Gründer ist dadurch zum Börsenmilliardär geworden. Sein Anteil ist 9 Milliarden Dollar wert. Newsmax ist auch immerhin der viertmeistgesehene Nachrichtensender in den USA und gilt politisch als sehr konservativ. Aber ja, der Börsengang war schon sehr unerwartet erfolgreich. Traditionelle Medien-IPOs sind auch eher selten. Und auch was das Unternehmen selbst betrifft, das schreibt unterm Strich Verluste, trotz steigender Zuschauerzahlen. Und es wird wegen Falschinformationen verklagt. Also sicherheitsorientierte Anleger sollten besser die Finger von der Aktie lassen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Seifenoper Dallas, obwohl ursprünglich nur als fünfteilige Miniserie geplant und ohne große Erwartungen, aufgrund ihres überwältigenden Erfolgs in eine reguläre Serie umgewandelt wurde, die schließlich über 13 Jahre und 13 Staffeln lief. An diesem Tag im Jahr 1978 lief die erste Folge der US-Hitserie beim Fernsehsender CBS und die Zuschauer waren sofort gefesselt. Das Fernsehdrama dreht sich um die wohlhabende und mächtige Familie Ewing, die in der texanischen Ölindustrie tätig ist. Und vor allem um die beiden Brüder. Der eine war J.R., der manipulative, skrupellose Geschäftsmagnat, und sein jüngerer Bruder Bobby, der moralisch aufrechte, gute Ewing, der das Familienunternehmen mit Integrität führen will. Im Mittelpunkt der Serie stehen Machtkämpfe, familiäre Rivalitäten, Sex, Geld und auch die Auswirkungen von Reichtum und Korruption.
Du sagst mir sofort, was zum Teufel hier los ist.
Nichts, worüber du dich aufregen müsstest.
Weich mir nicht aus. Du stehst da mit einer Waffe in der Hand.
Ich fühle mich eben mit einer Waffe wohler.
Erzähl mir nichts. Urplötzlich erneuern wir die Alarmanlage aufs Haus Fork. Du fürchtest, dass Vespamely zurückkommen könnte. Du machst dir Sorgen, weil wir reich sind und Terroristen uns möglicherweise überfallen können.
Vespamely könnte zurückkommen. Wir sind reich und es wimmelt nur so von Terroristen auf der Welt. Hast du die Pipeline vergessen, die man sabotiert hat? Leute wie wir sind ein leichtes Ziel.
Ich bitte dich.
Der Mann mit der Knarre, das war natürlich J.R. Er war der meistgeliebte und auch gehasste Charakter. Der eiskalte Geschäftsmann und auch Playboy.
Wissen Sie, ich war immer stolz darauf, jede Frau, die ich haben wollte, jederzeit haben zu können. Aber das hier geht sogar mir zu schnell. Ich weiß nicht, was Sie wollen, und solange ich das nicht verstehe, kann von einem Geschäft keine Rede sein. Es ist aus. A.U.S.
J.R. erschien in jeder Folge als einziges Mitglied des Casts. Er wurde zu einer der bekanntesten TV-Figuren aller Zeiten. Und als J.R. in der letzten Folge der dritten Staffel niedergeschossen wurde, sorgte dies 1980 für weltweite Medienberichterstattung.
Thank you.
Über Monate rätselte die amerikanische Öffentlichkeit, ist JR tot oder nur verletzt? Und vor allem, wer schoss auf ihn? Sogar im Präsidentschaftsduell zwischen Amtsinhaber Jimmy Carter und Herausforderer Ronald Reagan spielte diese Frage eine Rolle. Er könne seinen Wahlkampf durchfinanzieren, wenn er die Antwort hätte, witzelte Carter. Der Republikaner Reagan konterte mit Buttons und dem Aufdruck, ein Demokrat war es. Die Auflösung erfolgte dann im November 1980 in der Folge Who Shot JR, die unglaubliche 50 Millionen US-Zuschauer an den Fernsehbildschirmen verfolgten. Geschossen hat übrigens kein Demokrat, sondern JRs zugleich Schwägerin und Geliebte Christine. Die Präsidentschaftswahl haben dennoch die Republikaner gewonnen.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Playboy des 18. Jahrhunderts, Giacomo Casanova, bis heute fast ausschließlich für seine Liebesaffären bekannt ist. Doch war er viel mehr als nur ein Loverboy. Er war Geschäftsmann und Connoisseur von Speis und Trank.
Casanova, Casanova, hörst du mich? Hörst du mich? Casanova, Casanova, komm, komm!
Der heute vor 300 Jahren in Venedig geborene Casanova berichtet in seinen Memoiren »Geschichte meines Lebens« von seinen zahlreichen Eroberungen. Das meiste, was wir heute über ihn wissen, beruht auf diesen Erzählungen und Schriften seiner Autobiografie. Auf mehr als 4000 Seiten schildert er seine ungewöhnliche Lebensgeschichte. Er beschreibt, wie er seinen Charme geschickt nutzt, um in der Upper Class Fuß zu fassen. Er reiste durch ganz Europa, besuchte Fürstentümer und Königshäuser. Er heiratete nie, wechselte alle paar Wochen seinen Wohnort und saß mehrfach im Gefängnis. Aber Casanova war nicht nur ein gewiefter Verführer. In der heutigen Zeit wäre er ein begnadeter Start-up-Gründer. Denn sobald der Italiener seine Zeit allein verbrachte, plante er das nächste Projekt, das Geld in seine überwiegend leeren Taschen spülen sollte. So überredete Casanova, der dem Glücksspiel frönte, den französischen Hof, eine staatliche Lotterie unter seiner Leitung einzurichten. Das immerhin mit Erfolg. Neben dem Lotteriegeschäft wollte sich der umtriebige Liebesheld noch viele weitere Standbeine aufbauen. So spielte Casanova mit dem Gedanken, eine Tabakfabrik in Madrid zu gründen. Oder eine Seidenraupenzucht in Russland, von der er sich das große Geld erhoffte. Dann wollte er eine Seifenmanufaktur in Warschau eröffnen oder in einem Käselexikon alles Wissenswerte rund um den Lieblingssnack der damals Reichen und Schönen sammeln. Aber zu Lebzeiten konnte Giacomo Casanova nur einen Bruchteil seiner Projekte umsetzen. Das meiste blieb ein Plan und Fantasie. Ein Dilettant und am Ende auch ein kleiner Hochstapler. Wir werden wohl nie erfahren, ob es sich mit Casanovas vermeintlichen Liebschaften ähnlich verhalten hat und ob die Frauen ihm wirklich in Scharen hinterherliefen. Im Alter von 73 Jahren starb er einsam und allein in Tschechien. Vielleicht war der vermeintlich größte Frauenheld des 18. Jahrhunderts am Ende nur ein sehr guter Geschichtenerzähler und einfach ein
schöner fremder Mann. Du bist lieb zu mir, ein schöner fremder Mann. Wenn ich träum von dir, doch am Tag gehst du mit einer anderen Frau vorbei.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Du gehörst zu ihr und ich bin allein, nur in meinem Traum. Darf ich glücklich sein mit dir, denn nur im Traum gehörst du mir. Und wer